Blutsbrüder Folge 10, wenn eine Laus über die Leber läuft, Leberwerte für Anfänger und Fortgeschrittene. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast sprechen ein Landarzt und ein Labormediziner über das Leben und die inneren Werte des Menschen. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit 25 Jahren Labormediziner und ich darf hier etwas über Laborwerte erzählen und mir gegenüber sitzt
Patrick Reichle, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin und Hausarzt aus Leidenschaft.
Heute reden wir ein bisschen etwas über Leberwerte für Anfänger und was passiert, wenn eine Laus über die Leber läuft. Zuvor eine kleine Werbung und die Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene ich auch meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Patrick Reichel hingegen
verdient seine Brötchen als Kassenarzt mit Verträgen für alle Kassen, als Allgemein- und Familienmediziner und hat jetzt keine direkten Zugewinn durch zusätzliche Laborbestimmungen.
Werbung Ende. Lieber Patrick, ist dir schon eine Laus über die Leber gelaufen?
Ja, ab und an ist es tatsächlich schon vorgekommen, aber nicht nur bei mir selbst, sondern auch manchmal, wenn die Patientinnen oder Patienten mit auffälligen Leberwerten da sind, sich präsentieren und man sich dann denkt, was ist denn da jetzt falsch? Muss ich, wie man so schön sagt, muss ich jetzt rennert werden oder kann man das einmal gemütlich im Intervall noch einmal kontrollieren?
Wie häufig passiert das bei dir?
Sehr häufig, nicht? Weil man sagt ja oft, naja, die latent mitteleuropäischen Leberwerte, die kennen wir ja eh alle. Aber ich glaube, es ist oft ein bisschen differenzierter, als es in Wirklichkeit ist, so pauschal zu sagen, naja, ist halt so, ist auch nicht immer sehr zielführend und gescheit.
Absolut. Es gibt Statistiken, dass ungefähr ein Drittel bis 40% der Patienten, die bei dir aufschlagen, den einen oder anderen Leberwert leicht erhöht werden. Und deswegen plaudern wir heute darüber, was die einzelnen Leberwerte bedeuten und wie man sie ein bisschen in den richtigen Kontext setzt. Und du wirst vielleicht erzählen, was du als Praktiker dann mit erhöhten Leberwerten machst und wie du damit umgehst. Ganz kurz vorher die Theorie. Wir machen üblicherweise Leberenzyme. Die sind Proteine, die in den Leberzellen sind. Wenn die Leberzellen geschädigt werden, dann werden die freigesetzt und dann gibt es eine erhöhte Konzentration im Blut. Das sind so die klassischen Leberwerte. ASAT, ALAT oder ALT, AST beziehungsweise Gamma-GT und alkalische Phosphatase. Das heißt, die sind ein Marker für die Leberzellschädigung. Da gibt es auch ganz typische Muster. Wenn die Gamma-GT, das ist der empfindlichste Marker aller Leberwerte, der ist oft leicht erhöht. Wenn du zum Beispiel am Abend ein Glas Whisky getrunken hast, Vorsicht, am nächsten Tag kann es sein, dass deine Gamma-GT leicht erhöht ist.
Das ist ja wirklich auch etwas, wo man immer dran denken muss, weil, wie hat das einmal jemand gesagt, die Gamma-GT ist ein bisschen sowas wie der unsichere, nervöse Turnusarzt, so wie am Anfang war. Ich melde alles dem Oberarzt, auch wenn es nicht unbedingt relevant ist.
Richtig, und zwar sofort.
Genau.
Und das heißt, Gamma-GT-Erhöhungen sind relativ häufig, unter anderem auch bei Konsum von Alkohol.
Aber auch Medikamente oder natürlich ein bisschen, wenn der Metabolismus rebelliert. Ja. Ich möchte nur ganz kurz, weil es oft ja auch eine Begriffsklarstellung auf ist, weil man schreibt ja sehr oft auf eine Überweisung zum Beispiel, bitte Bestimmung der LFB, ja, der Leberfunktionsparameter. Aber in Wirklichkeit sind ja AST-ALT oder GPT und Gamma-GT keine Leberfunktionsparameter, sondern weil die repräsentieren ja nicht die Syntheseleistung von der Leber, nicht? Sondern sie sagen ja nur, ist was hinig oder ist nichts hinig, oder?
Absolut, du hast völlig recht, das sind eigentlich Marker des Leberzellschadens und weniger der Leberfunktion. Die Lebersynthese oder die Syntheseleistung der Leber ist ein bisschen schwieriger zu testen. Es gibt ein paar Marker, es gibt die Cholinesterase, die eigentlich erst sehr spät absinkt. Das ist ein Enzym, das die Leber aktiv produziert.
Und wie siehst du das dann, weil wir ziehen oft manchmal die INR oder die PTZ heran oder das Albumin als Lebersynthese? Das
sind hervorragende Marker. Albumin ist sozusagen das Hauptprotein, das die Leber synthetisiert. Und wenn das vermindert ist, ist das dann ein Zeichen dafür,
dann schreit dass die Leber schon.
Leber schreit. Vorsicht beim Albumin, es gibt auch andere Ursachen. Es ist bei jeder akuten Entzündung auch vermindert. Das heißt, man muss immer ein bisschen schauen, hat der Patient vielleicht gerade Fieber, dann wird das Albumin vermindert sein und das ist nicht unbedingt jetzt ein Leberversagen.
Genau, und würdest du jetzt eher dann als anderes dann sagen, INR ist gescheiter oder PTZ ist gescheiter?
Die
oder
INR ist, es egal? Ist ein sehr später Marker, weil die Gerinnungsproteine im Vergleich sind ja nur ein Bruchteil des Albumins, die produziert werden. Da geht es vor allem um den Gerinnungsfaktor 5. Das ist einer der Gerinnungsfaktoren, die in der Leber synthetisiert werden und das ist der mit der kürzesten Halbwertszeit, der als erstes abfällt. Es werden viele andere Gerinnungsfaktoren auch in der Leber produziert, eigentlich die meisten. Dann die INR sinkt erst dann ab, wenn es wirklich kritisch wird. Das heißt, da geht der Patient dann schon in Richtung Leberversagen. Dann ist er eher weniger etwas für den Hausarzt, sondern ja, eher etwas
für, Spezialzentrum.
Für die Hepatologen, für das Spezialzentrum. Und mit der INR schaue ich auch, wenn die INR massiv erhöht ist, ist das eigentlich auch ein Kandidat für eine Lebertransplantation. Da hoffe ich, dass die nicht allzu oft zu euch kommen mit einem INR, die erhöht ist und einem derartigen Leberversagen. Ganz kurz noch, das Problem bei den Synthesemarkern ist, dass die Leber schon ganz schön hinig sein muss, damit diese Synthesemarker sozusagen absinken. Das heißt, da muss man schon einen ganz schön ordentlichen Leberzellschaden haben, der jetzt das ist ja, über das Glas Whisky hinaus.
Genau, ich glaube, das ist ja der Vorteil und Nachteil gleichzeitig bei diesen Parametern von der Leber, weil die Leber ja wahnsinnig lang kompensieren kann. Und wenn einmal diese Syntheseparameter ausschlagen, naja, dann ist es eh schon ein bisschen traurig, wie man bei uns hier am Land
richtig,
sagt.
Also die Synthesemarker sind erst relativ spät und die Leber wächst ja auch bekanntlich mit ihren Aufgaben und glücklicherweise regeneriert sie sich auf einzelne schädigende Ereignisse durchaus.
Das ist schon immer beeindruckend zu sehen, wenn manche Leute dann entschließen, so, mein Lebensstil ändere ich um 180 Grad, 6 Monate später noch einmal alle Parameter bestimmt und du denkst dir, boah, das gibt's doch nicht.
Ganz kurz noch weiter zu den klassischen Leberenzymen. Es gibt mehr oder weniger 2 Konstellationen, die man berücksichtigen sollte. Also wir haben jetzt gesagt, die Gamma-GT ist der empfindlichste Marker, die ist recht leberspezifisch, genauso wie die ALT. Die ALT ist aber im Gegensatz zur Gamma-GT eher sozusagen in den Leberzellen weiter drinnen, in der Leberarchitektur und ist eigentlich ein Marker auch für toxische Leberzellschädigung. Das heißt, wenn der Patient eine Leberentzündung hat, eine Hepatitis oder seine Leber massiv schädigt, zum Beispiel durch Alkohol oder durch den Knollen Blätterpilz, den er zu Hause gegessen hat, dann hat er typischerweise eine Erhöhung der ALAT und der ASAT, der ALT, AST oder GOT, GPT, das sind die alten Namen, die dann recht dramatisch sein kann. Auffällig zum Beispiel, wenn ein Patient eine Hepatitis A hat, also eine Leberentzündung, die durch ein Virus verursacht wird, das ist eine der nächsten Themen, die Hepatitis-Diagnostik, dann werden die Leberwerte ASAT, ALAT oft astronomisch hoch sein. Das kann auch durchaus über 1500 werden, also der Bereich, wo wir schon nervös werden. Der vierte Marker, damit ich es loswerde, ist die alkalische Phosphatase, die auch in der Leber vorkommt, aber leider nicht nur in der Leber, sondern auch im Knochen. Das heißt, typischerweise, wenn ein Patient zum Beispiel Gallensteine hat oder irgendwo eine Verengung der Gallenwege, sind typischerweise Gamma-GT und alkalische Phosphatase gemeinsam erhöht. Bei Patienten, die irgendetwas Toxisches zu sich nehmen, das können auch Medikamente sein, die die Leber schädigen, typischerweise ALT, AST sind stärker erhöht. Vorsicht, auch bei der AST oder bei der ASAT, die ist nicht unbedingt leberspezifisch, die kann auch im Muskel vorkommen, die kann auch zum Beispiel beim Herzinfarkt vorkommen.
Genau, beim Herzen.
Und auch du wirst das nicht mehr gelernt haben, ich habe noch gelernt, dass man bei einem Verdacht auf Herzinfarkt die GOT oder ASAT bestimmt, weil die auch im Herzinfarkt sein könnte. Das ist ein Marker, den man heute nicht mehr macht, einfach deswegen, weil man dazu bereits einen ganz ordentlichen Myokardschaden braucht und unsere neuen Marker,
früher ausschlagen,
die auch Teil einer Folge sein werden, wesentlich früher anschlagen und wesentlich besser sind und auch wirklich nur fürs Herz spezifisch sind.
Das heißt, weil ich muss ja immer wieder dann hin und her schwenken, der gescheite, komplex denkende Labormediziner und der einfach denkende Landarzt. Das heißt, ich kann mir ungefähr merken, wenn jetzt die ASAT-GOT höher ist als die ALT-GPT, ja, das heißt einen sogenannten positiven Deritis-Quotient, dann ist es eher wohl das Nutritiv-Toxische. Wenn es umgekehrt ist, dann ist es eher viral vielleicht bedingt. Und wenn beides in der Höhe ist, naja, dann habe ich es eventuell in Richtung Hepatitis oder die Jause des Knollenblätterpilzes oder vielleicht was Ischämisches, so ganz vereinfacht.
Das ist richtig. Früher hat man diese Quotienten bestimmt, wobei in dem Fall immer die Betonung auf eher ist. Ja.
Genau,
das heißt, das eh immer. Wirklich schwarz-weiß ist das nicht und in Wirklichkeit muss ich trotzdem eine Ursachenforschung machen, eine relativ breite.
Etwas, was mir ganz kurz noch, wenn ich das einwerfen darf, weil mir das letztens einmal bei einer Untersuchung von einer gewissen Menschenpopulation aufgefallen ist, das waren alles sehr, sehr wohltrainierte und intensiv trainierende Menschen und die hatten alle oder fast alle eine erhöhte ASAT-GOD bei einem normalen ALD-GPT. Und dann habe ich mir da gesagt, das gibt's doch nicht und die Kammer-GT war auch normal. Ich gesagt, was ist mit denen, tun die alle nachhelfen oder irgendwas einschieben, damit die Muskeln größer werden? Und gesagt, nein, die sind alle natural. Und dann habe ich nachgeschaut und da ist tatsächlich rausgekommen, dass ein intensives Muskeltraining, also vor allem Krafttraining, eine ASAT-GOD-Erhöhung machen kann.
Ja, also gerade isometrische Übungen, wo der Muskel wirklich gefordert ist gegen einen harten Widerstand, können solche Dinge machen.
Und das ist das, was du vorher gesagt hast, glaube ich, nicht wegen auch im Muskel und in
im Muskel und im Herzen natürlich auch. Ja. Das heißt, Vorsicht, wenn der am Vortag trainieren war, sind einige Laborwerte verändert. Und du bist ja auch Marathonläufer, also auch nach dem Marathon möchte ich deine Blutwerte nicht bestimmen.
Halb.
Auch nach dem Halbmarathon vielleicht einmal zwei Tage warten.
Ja.
Das heißt, ganz kurz, was ist das Hauptproblem bei den Leberwerten? Eigentlich, dass sie so häufig erhöht sind. Wir haben noch ein paar andere Leberwerte, was man auch noch misst. Natürlich, es gibt das Bilirubin. Das Bilirubin ist das Abbauprodukt vom Hämoglobin, vom roten Blutfarbstoff. Das wird in der Leber abgebaut und über die Galle ausgeschieden. Wenn die Leber jetzt irgendwo in ihrer Funktion gestört ist, steigt das Bilirubin etwas an. Meistens aber auch, wenn der Patient wirklich einen Leberschaden hat, das ist dann die klassische Gelbsucht, dann hat er eben eine Hepatitis, eine Leberentzündung und zusätzlich noch einen Anstieg des Bilirubins.
Was kann mir ein isoliert erhöhtes Bilirubin sagen? Wenig.
Dass wir dem Patienten gratulieren. Das ist relativ häufig bei jungen Männern, häufig nach Stress. Da sieht man vor allem dann, dass sich die Augen ein bisschen gelb färben, wenn der Patient jetzt im Stress war oder vielleicht etwas zu viel Party gefeiert hat und zu wenig geschlafen hat. Das ist eine angeborene Störung von der Bilirubinausscheidung. Die ist allerdings harmlos. Der große Vorteil ist, du darfst dem Patienten auch gratulieren. Er hat ein 30% niedrigeres Risiko für einen Herzinfarkt. Warum? Ein bisschen Bilirubin ist gar nicht schlecht. Das schadet nicht, das schützt vor oxidativem Stress. Da gibt es Studien. Also diese Patienten haben sogar ein niedrigeres Herzinfarktrisiko als die Normalbevölkerung.
Das wäre natürlich auch einmal ein interessantes Thema, oder? Der oxidative Stress im Labor.
Der oxidative Stress im Labor ist etwas, der hochinteressant ist, aber ganz schwer festzustellen. Ja. Da beißen wir uns ziemlich die Zähne aus. Einfach weniger mit den Analysen, wir können alles analysieren, aber eher die Frage, was machen wir dann mit dem Ergebnis?
Mit der Interpretation, genau.
Das heißt, Bilirubin, der dritte Marker, ein Marker für den Blutfarbstoff. Vorsicht beim Bilirubin, der kann natürlich auch erhöht sein, wenn die Blutzellen leichter zerfallen, aus irgendwelchen Gründen.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu einem dieser Werte, weil das ja etwas ist, was sehr, sehr, wirklich sehr, sehr häufig vorkommt, eine Erhöhung. Und noch einmal zurückkommen, nämlich auf die alkalische Phosphatase. Ja, weil die alkalische Phosphatase, hast du mir auch einmal gesagt, da kann man, man kann, aber es ist sehr schwierig und aufwendig, die in die Subgruppen, ob das jetzt eben der Galle oder dem Knochen zugeordnet ist, unterscheiden oder bestimmen, aber sehr, sehr aufwendig ist. Und dadurch wird irgendwie nur der eine Wert bestimmt. Und eine der häufigsten Unsicherheitsmomente ist ja, wenn jetzt zum Beispiel, so wie letzte Woche, ein 13-jähriger Bursche vor mir sitzt und die Mama zeigt mir und sagt, Hilfe, er hat 233 alkalische Phosphatase. Und da muss man dann eben gleich sagen, ich habe das gegoogelt, das ist ja schlimm, und ihnen dazu sagen, Moment, das ist in diesem Fall eindeutig ein Knochenstoffwechselparameter und es zeigt einfach nur, dass ihr Junge wächst, das, was er in dem Richtig. Alter tun soll. Darum ist das etwas, was man, glaube ich, immer wirklich sehr, sehr darauf hinweisen soll.
Deswegen auch die Bitte, bei Kindern keine alkalische Phosphatase bestimmen. Warum? Die kann zum Teil dramatisch erhöht sein. Das kann Werte bis zu 1000 geben. Einfach deswegen, weil derjenige junge Mensch gerade in einer Wachstumsphase ist und da steigt natürlich auch die alkalische Phosphatase. Bei einem Erwachsenen würde ich jetzt eine hohe alkalische Phosphatase durchaus ernst nehmen und dann würde ich, wenn das isoliert ist und die anderen Leberwerte normal sind, eher in Richtung Knochen gehen und dort einmal abklären, was das sein könnte.
Und da möchte ich, wenn ich darf, gleich fragen, Wie kann ich da jetzt aus dem Labor heraus sehen? Oder anders formuliert, es gibt ja verschiedene Knochenprozesse im Erwachsenenalter, die wir nicht so gerne haben. Das eine ist einmal die Osteoporose und das andere Mal sind Absiedelungen im Knochengewebe von bösartigen Erkrankungen und Tumoren. Wie kann da jetzt auch die alkalische Phosphatase beeinträchtigt werden?
Da tue ich mir wahnsinnig schwer. Im Allgemeinen bei Osteoporose, das ist ein langsamer Prozess und das ist eine Kombination, aber auch das ist ein Thema einer anderen Folge wahrscheinlich, eine Kombination von zu wenig Knochenaufbau und doch etwas beschleunigter Knochenabbau, ist die alkalische Phosphatase deutlich geringer. Und ich habe bei einem Knochenprozess, den ich nicht mag, zum Beispiel, dass ein Tumor irgendwo wächst, der mir den Knochen zersetzt, habe ich oft auch dann Störungen im Kalzium und im Phosphat, weil Knochen besteht ja bekanntlich aus Kalzium und das wird dann freigesetzt.
Da freue ich mich schon auf unsere Folge über Knochenstoffwechsel und vielleicht Nebenschilddrüse oder so.
Ui, das wird ein komplexes Thema. Ich glaube, da muss ich mal kurz vorher nachlesen. Ganz kurz zur Bewertung von Leberwerten, weil Leberwerte sind ja wahnsinnig häufig erhöht und die Ursachen müssen ja nicht unbedingt etwas Schwerwiegendes sein. Grundsätzlich, jeder Virusinfekt, der jetzt ein bisschen über den Standard-Männerschnupfen hinausgeht, kann leicht erhöhte Leberwerte machen. Man muss immer unterscheiden, ist der Leberwert stark erhöht, dann muss ich sofort etwas tun. Ich mache es mir immer einfach. Ich denke mir immer, bei Werten über 1000 werde ich nervös. Aber ich habe es ein bisschen schwerer mit meinem Gedächtnis. Wie agierst du da?
Bei uns, wir haben ja einen großartigen Vorteil, den du vielleicht im Labor jetzt nicht hast. Das heißt, ich sehe oft die Leute ja im Intervall bzw. im Verlauf. Und so wie bei vielen anderen Parametern ist es ja auch hier bei den Leberwerten, dass man ja nicht die Momentaufnahme beurteilt, sondern immer die Dynamik. Und es ja doch Menschen gibt, die einfach mit latent erhöhten Leberwerten schon von vorn bis hinten, von oben bis unten abgeklärt herumlaufen. Und wenn da jetzt im Virusinfekt oder in irgendeinem anderen Zustand es zu einem milden Anstieg der eh bekannt erhöhten Werte kommt, naja, dann schauen wir es uns noch einmal an. Aber wenn jemand, der sonst bis vor einem halben Jahr mit komplett unauffälligen und alles no ist, und auf einmal zu einem massiven Anstieg gekommen ist und Symptome auch dazu passen, naja, dann wären wir schon hellhörig und müssen wir weitere Schritte unternehmen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, leicht erhöhte Leberwerte vielleicht einmal kontrollieren in 3 bis 6 Monaten oder vielleicht einem Jahr, wenn der Patient keine Beschwerden hat. Wenn er Beschwerden hat, selbstverständlich dann sofort, das kann auch eine Hepatitis sein, aber dann fühlt er sich müde, abgeschlagen und auch irgendwie krank. Wenn er keine Beschwerden hat, ist es einmal ausreichend, das in 3 bis 6 Monaten zu kontrollieren. Bei einem großen Teil der Patienten kann es auch sein, dass der kleine Virusinfekt oder der stärkere Männerschnupfen dann bereits wieder weg ist und damit der Patient sozusagen wieder völlig gesund ist.
Es gibt da etwas, wenn ich noch nachhaken darf, was ja auch ein bisschen gemein sein kann, weil es gibt ja auch Menschen, die eigentlich normale Leberwerte, also eigentlich Transaminasen oder sozusagen haben, aber keine gesunde Leber haben.
Das ist richtig, das ist ein ganz großes Problem, aber die haben meistens sehr starke klinische Beschwerden und zwar dann, wenn die Leber schon so zerstört ist, zum Beispiel durch eine Leberzirrhose, dass schon sehr wenig Leberzellen da sind, dann kommt es nicht mehr zu einem Anstieg der Leberwerte, weil einfach keine Leberwerte mehr da sind.
Und da möchte ich fragen, wie siehst du da jetzt genau in dem, was du jetzt beschrieben hast, die Bewertung des FIB4-Score?
Der FIB4-Score ist ein Hilfsmittel, aber jetzt eher weniger für die Leberzirrhose. Die Leberzirrhose hat eine verminderte Syntheseleistung, der Patient ist schwach, er hat vielleicht auch schon eine Aszitis oder eine Gelbsucht, die immer erhöht ist. Der FIB4-Score ist eher ein Marker dafür, dass ich etwas früher merke, ob der Patient bereits eine Leberfibrose hat. Das ist einen leichten Umbau der Leber, möglicherweise durch Stoffwechselvorgänge, die er etwas selbst durch besonders gutes und ausführliches Essen oder einen ausführlichen Zugang zu alkoholischen Getränken sozusagen sich zugeführt hat. Also der FIB4-Score ist ein tolles Screening-Tool. Damit geht man mehr in Richtung Stoffwechseldiagnostik, aber jetzt wahrscheinlich weniger in Richtung Leberversagen. Kurz zum FIB4-Score, bitte Vorsicht, kleiner Disclaimer, das ist ein Rechenparameter, das heißt, wir rechnen aus dem Alter, den Leberwerten und den Thrombozytenzahlen mehr oder weniger eine Zahl aus. Wenn die kleiner 1,3 ist, dann kann ich ganz gut eine stärkere Leberfibrose ausschließen, wenn sie erhöht ist. dann sollte ich dem mal nachgehen. Es gibt aber auch eine Million anderer Gründe, warum der FIB4 sogar gerade erhöht sein kann. Zum Beispiel erhöhte Thrombozyten, also erhöhte Blutplättchen, das ist bei jeder Entzündung der Fall. Das heißt, auch bei Entzündungen kann das FIB4-Score verfälscht sein. Im Zweifelsfall bitte immer im Kontext beurteilen und vielleicht doch wiederholen.
Vielleicht doch im Intervall kontrollieren.
Ja. Das zweite Limit vom FIB4-Score ist, dass der eigentlich berechnet wurde für Patienten zwischen 35 und 65 Jahren. Da wissen wir, das ist ganz gut. Da kann mit einem normalen FIB4-Score kann ich zu 90% eine größere Leberfibrose ausschließen. Bei älteren oder bei sehr alten Patienten, ich glaube, es kommen nicht nur Jugendliche zu dir.
Nein, nicht immer.
Oder sehr jungen Patienten ist das natürlich etwas schwieriger. Und der FIB4-Score ist einer der neueren Marker, die auch empfohlen werden. Warum? Was ist sozusagen die häufigste Ursache beim Erwachsenen für leicht erhöhte Leberwerte? Wie du weißt, das gute Leben.
Das gute Leben, die latent mitteleuropäischen Leberwerte.
Ja, das ist, die Erkrankung heißt MESLD. Das MESLD ist sozusagen Englisch für die metabolische Dysfunktion assoziierte Lebererkrankung. Das ist eine Fettleber, oft auch aufgrund von übermäßiger Ernährung. Die Leber speichert dann das überschüssige Fett von der Nahrung in der Leber und oder auch durch Schädigung durch Alkoholkonsum.
Und das ist auch etwas, was man nie vergessen darf, weil never judge a book by its cover. Und es gibt ja auch diesen interessanten Begriff, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, das TOFI, thin on the outside, fat on the inside. Dass auch wenn schlanke Menschen, wo man sich denkt, okay, der ist eh sportlich, eigentlich sehr, sehr fettreiche Einlagerungen schon in Leber plus minus Muskeln hat.
Und bitte Vorsicht, die Fettleber ist jetzt nicht unbedingt immer auch ein Risikofaktor für eine Leberschädigung, das kann natürlich auch passieren, sondern vor allem auch ein Risikofaktor für spätere Zuckerkrankheit oder ein höheres Herzinfarktrisiko, das damit einhergeht. Das heißt, das geht auch unmittelbar auf die Lebenserwartung. Die Therapie ist meistens sehr unangenehm, kein Alkohol und keine Kalorien. Und nichts, was Spaß macht, soweit ich weiß.
Leider, ja. Man sollte zum Kaninchen werden.
Ja, und nichts Süßes essen. Also.
Genau.
Und das ist etwas, was natürlich sozusagen dann die Folge ist und das ist etwas, was man durchaus dann andenken sollte. Das heißt, bei leicht erhöhten Leberwerten an die MESLD denken, bei stark erhöhten Leberwerten immer sozusagen aktiv werden.
Das heißt, bei Werten Bildgebung eventuell.
Über 1000 wirst auch du etwas nervös und gehst die Ursache suchen.
Genau.
Ja. Was kann noch die Ursache für erhöhte Leberwerte sein? Es kann natürlich auch eine Viruserkrankung sein. Nicht nur das, was wir als Hepatitis beurteilen, das sind die Viren, die sozusagen in die Leber gehen. Es kann natürlich auch etwas anderes sein.
Oder es geht dann in die komplexere Richtung hinein für die internistisch fortgeschrittenen Krankheiten sozusagen, wenn es dann irgendwo kardiohepatorenal da einen Zusammenhang gibt, wo es dann auch durch Rückstau aufgrund von Herzinsuffizienz etc. zu deutlichen Anstiegen kommen kann.
Das heißt, auch bei einem Rückstau des Blutes kann es zu einer erhöhten Leberwerten kommen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Ursachen, ich glaube über 300, die man jetzt derzeit so im Hinterkopf haben sollte und 30.000 weitere, die irgendwo einmal beschrieben wurden irgendwann. Genau. Also es gibt eine Million Ursachen. Der Zugang, den man in der Allgemeinmedizin wählt, wird wahrscheinlich eher pragmatischer sein. Du wirst nicht alle 30.000 Ursachen abklären, sondern
nicht ganz.
Wirst bei den häufigsten beginnen und zuallererst einmal beginnen, den Patienten anzuschauen. Ist er krank? Kann ich jetzt 3 Monate warten und das wiederholen?
Genau. Oder und müssen wir gleich was tun?
Kann ich mir aufgrund des physischen Erscheinungsbildes überlegen, was er denn noch haben könnte?
Ja. Genau.
Und ein Thema ist natürlich auch, sind die Medikamente, die können auch zu erhöhten Leberwerten führen. Das ist gar nicht so selten.
Was ist gerade jetzt sehr populär oder sehr in, unsere lieben GLP-1-Analoga?
Ja, eben die auch, die klassische Abnehmspritzen.
Wo wir im Intervall immer schauen müssen, steigt die Leber oder die Bauchspeicheldrüsenwerte an?
Natürlich.
Vertragt es gut? Können wir es weitergeben?
Und auch hier bitte Vorsicht bei Oberbauchschmerzen sofort aufhören, weil dann ist das eher ein Alarmsignal und dann einmal abklären, was die Ursache für die Oberbauchschmerzen sind. Aber das sind alles extrem seltene Komplikationen, muss man dazu sagen.
Was ich noch jetzt hier einhaken möchte, ist, weil du das richtig erwähnst, das Problem auch oft ist, die Leber an sich schmerzt ja nicht wirklich. Die hat keine Schmerzen. Wenn da Schmerzen sind, entsteht ja das oft durch die Leberkapsel. Und das ist dann, wenn die Leberkapsel gedehnt wird und wirkliche Schmerzen der Leber, wann haben wir denn die? Ja, vielleicht bei der akuten Hepatitis, akuten Entzündungserscheinungen, aber ansonsten eine Fettleber, die tut nicht weh.
Ja. Glücklicherweise, ich habe auch eine. So wie ein Drittel unserer Bevölkerung.
Genau, ich glaube ich auch.
Ja, das war's schon wieder für heute. Was möchten wir euch mitgeben? Leicht erhöhte Leberwerte ohne Symptome bitte nach 3 bis 6 Monaten noch einmal abklären. Damit werden relativ viele Patienten geheilt. Manche Patienten haben immer erhöhte Leberwerte, ohne dass wir etwas finden. Auch das gibt es.
Da muss man es halt wissen.
Stark erhöhte Leberwerte oder ein Patient mit allgemeinen Beschwerden bitte sofort abklären. Eine Hepatitis muss nicht immer besonders hohe Leberwerte machen, aber der Patient fühlt sich krank und müde, dann auf jeden Fall bitte abklären. Und bei Werten über 1000 bitte laut um Hilfe rufen.
Und eher.
Oder den Arzt rufen.
Genau.
Ja, das ist dann hochverdächtig und das geht dann in Richtung Leberversagen und sollte unbedingt genau angeschaut werden. Das war's schon wieder für heute. Und zum Abschluss habe ich noch eine Bitte oder haben wir noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Und wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und damit hilft uns auch die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den er nicht mögt. Auch damit tut er uns einen Gefallen. Und wir Labormediziner wissen zwar alles, aber nicht alles besser. Deswegen freue ich mich auch immer, dass mich Patrick immer korrigiert und verbessert. Aber wir freuen uns natürlich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte unter fortbildung@labors.at per E-Mail. Und wir freuen uns auch über Themenvorschläge, die euch vielleicht besonders interessieren, die wir in der Diskussion vielleicht behandeln können. Wir versuchen den aktuellen Stand der Wissenschaft euch möglichst objektiv zu präsentieren. Wir versuchen auch Fakten und Meinungen zu trennen und unsere Meinungen klar zu kennzeichnen. Und medizinische Wissenschaft hat das Problem, dass es sich ändert. Wir lernen doch immer wieder ab und zu dazu. Und Wissenschaft beruht ja bekanntlich auch auf Versuch und Irrtum. Das heißt, Erkenntnisse können sich ändern. Und wie die Geschichte zeigt, haben sie sich Gott sei Dank immer wieder geändert. Wir sind doch ein bisschen gescheiter geworden, auch wenn manche politische Entwicklungen da ein bisschen zweifeln lassen. Wir haben heute den April 2026. Möglicherweise erzählen wir euch im nächsten Jahr und in 2 Jahren etwas ganz anderes oder etwas Neues dazu. Und im Gegensatz zu den Allgemeinmedizinern, die natürlich auch den gesamten Menschen sehen, wir Labormediziner haben einen einfachen Blick auf die Welt. Unsere Patienten sind Blutröhrchen von 16 mm Durchmesser. Und dieser Podcast kann natürlich kein Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren und nicht nur aufgrund eines Laborwertes. Und eine dritte Bitte, wenn bei einem Kind die alkalische Phosphatase erhöht ist, schauen Sie nicht auf Dr. Google nach. Dort steht das erste Sarkom. Es ist fast immer ein Wachstumsschub. Und
bitte,
fast
bitte,
immer
bitte.
Harmlos.
Genau.
Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und Baba.
Baba.